Prämien, die nicht richtig gezahlt wurden. Oder auch Veränderungen des Lohnsystems. Das war in den 50er Jahren eine große Debatte. Ich weiß, ich hatte vorhin nicht erwähnt, weil das ist aber sehr schön auf eine Losung gebracht. Eine der Forderungen in den schon beim Arbeiteraufstand am 17. Juni hieß Akkord ist Mord, also keine Akkordarbeit. Das ist eine alte Forderung der Arbeiterbewegung gewesen. Leistungslohn, ne? Also sozusagen, und die Führer der DDR-Gesellschaft, Parteiführung, Walter Ulbricht, Erich Honecker später, sie alle kannten das. Sie haben früher auch mal gegen den Akkord gekämpft und sind auf die Straße gegangen. Akkord ist Mord. Das hat in den 50er Jahren noch weiter eine Rolle gespielt, weil da wurden diese Normen, Richtlinien und so weiter, erstmal technologisch auch alle festgelegt. Da gab es dann viele Kämpfe. In den 60er Jahren gab es immer noch vereinzelt Arbeitsniederlegungen. Man muss dazu sagen, du kannst in den Archiven das nachlesen. Jede ist registriert worden. Nicht nur von der Partei, nicht nur vom SDGB wurden sie nach oben gemeldet, auch von der staatlichen Leitung. Und jeder Streik landete auch in den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit. Das heißt, du kriegst heute einen schönen Überblick und darum kann ich das auch jetzt so sagen. Also in den 60er Jahren gab es auch noch Streiks. Die Streiktabelle zeigt dann so, ja, 20, 15 Streiks im Jahr. Jetzt aber hat der Charakter sich schon sehr gewandelt. Es sind wirklich kleine Gruppen, keine einzelne Streikaktivität wurde bekannt. Es war wirklich die Aufregung bei der Stadtsicherheit, dass irgendetwas aus den Fabriktoren hinausdringen können. Die wurden auch alle verdonnert, nichts darüber zu erzählen. RIAS, also der Rundfunk im amerikanischen Sektor, durfte überhaupt nichts erfahren. Das heißt also, die Streiks, die schon in den 60er Jahren stattgefunden haben, oder Arbeitsniederlegungen, wie sie offiziell genannt wurden, waren sozusagen nicht existent, da sich nicht mehr Außenbahn. Wir wussten nichts davon. Dasselbe gilt für die noch kleineren Gruppen, auch dann in den 70er Jahren. Das waren dann zum Teil nur noch so 10 oder 5 Leute, die dann streikten. In den 80er Jahren kann man das dann wohl auch nicht mehr Streik nennen. Ich nenne es jedenfalls nicht mehr Streik. Die haben die Geschichte des Streiks ja ausführlich beschrieben. Da ist dann so einer mal auf, oder sind zwei, verlassen dann ihren Arbeitsplatz oder drohen an, den Arbeitsplatz zu verlassen, weil das Dach kaputt ist und es oben reinregnet auf ihre Arbeitsplätze oder weil es kein vernünftiges Essen gab in der Nachtschicht. Das verliert sich völlig in 80er Jahren. Deine Frage versuche ich zu beantworten. Es gab also immer so kleine Aufmüpfigkeiten und Androhungen und Arbeitsniederlegungen noch bis zum Ende, die man nicht mehr so nennen kann, die auch nicht mehr hinausdrang und die auch, da hast du völlig recht, überhaupt nicht von Erfolg gekrönt waren, denn die Forderungen, die manchmal gestellt wurden, ich bleibe mal bei dem Dach, dass da, wo es durchregelt, die konnten von den Betriebsleitern oft nicht erfüllt werden. Das war die Situation, die also schon so in den 70er Jahren begann und ohne jetzt behaupten zu wollen, dass das jetzt eine gerade Linie zu dem, was ich jetzt sage, gab. Aber es entwickelte sich parallel, wenigstens dazu, Anfang der 70er Jahre beginnt, eine andere Art und Weise, sich sozusagen durchzuwursteln. Man sprach zu einem Meister und versuchte, etwas durchzusetzen oder eine Misslichkeit zu beseitigen. Und es gab ein Rieseneingabenwesen, das ist 1974 so auch richtig offiziell sanktioniert worden, schreibt Eingaben, hieß es, gab ein Eingabengesetz. Und es war eine Flut, wirklich eine Flut von Eingaben, die du auch heute alle nachlesen kannst und die alle schön gesammelt sind, erreicht die Partei, die Gewerkschaft, den staatlichen Leiter, die Ministerien. Und in diesen Eingaben sind all die Probleme und Schwierigkeiten, die im Betrieb bestanden, aufgelistet. Aber es sind keine Kämpfe, es sind Bittstellungen an die Obrigkeit, ne, auch in sehr devotem Ton. Und es sind individuelle Lösungen. Man bittet nicht eine Verbesserung für ein ganzes Kollektiv und man schreibt auch nicht kollektiv, sondern eben individuell. Das ist die Situation, die tatsächlich dazu geführt hat, dass man, das ist etwas belletristisch zugespitzt, aber ich nenne es trotzdem so, es ist ein Ende der Arbeiterbewegung gewesen, nicht der Arbeiterkultur, aber der Arbeiterbewegung. Es gab ja außerhalb dieser Vorgänge, die ich ihm beschrieben habe, keine öffentlichen Räume, also auch keine betriebliche Öffentlichkeit, wo in irgendeiner Weise die Möglichkeit bestanden hätte, sich zu sammeln, sich mal zu verständigen. Es gab Betriebszeitungen, auch in jedem DDR-Betrieb, und diese Betriebszeitungen waren alle in SED-Hand, also die SED-Kreisleitungen bzw. die SED-Parteileitungen in Großbetrieben gaben diese Zeitungen aus. Nicht mal darüber hat eine Verständigung stattgefunden. Und um das nochmal ins Bild zu setzen, als dann der Herbst 89 kam und ja auch in den Betrieben eine betriebliche Bewegung etwas verspätet einsetzte, da haben die Kollegen, die jetzt da Veränderungen wollten und die zum Beispiel eine Kritik an der Betriebsleitung anmelden wollten oder sogar ein Treffen organisieren wollten, die sind an die Wandzeitungen, das sind die so von der Partei herausgegeben oder auch von staatlichen Seite meist herausgegeben, blau oder rot betuchten großen Plakate und Wandzeitungen gewesen und haben ganz schnell mal ihr Blatt an die Wandzeitung gepinnt und haben sich wieder weggeschlichen. Nach einer Weile war das abgerissen, schildert ein Kollege, und dann haben sie es wieder neu angemacht. Das war das einzige Medium, was mir zur Verfügung stand. Ja, das ist das Drama gewesen, und das aus meiner Sicht hat das wirklich zu einem Ende der Bewegung, also der Organisiertheit geführt.
Aus deinen Antworten würde ich jetzt erstmal rausschließen, die Arbeiterinmacht im Arbeiterinnenstaat, die war ziemlich begrenzt und sehr, sehr klein. Daraus schließt sich ja eigentlich die Frage, was ist denn eigentlich mit Blick auf hoffentlich zukünftige sozialistische Gesellschaften bedeutet. Also in der Vorbereitung auf dieses Gespräch musste ich tatsächlich an die IGBCE denken, auch wenn das erstmal vielleicht abstrus klingt. Aber in der Montanindustrie, also in der Kohleindustrie, es gibt ja wahrscheinlich nirgendwo in Deutschland im Industriebereich so starke Mitbestimmungsrechte, institutionelle Mitbestimmungsrechte für die Belegschaft wie in der Montanindustrie. Und das führt ja bei der IGBCE dazu, dass es wahrscheinlich die sozialpartnerschaftlichste Gewerkschaft in Deutschland ist, die sehr, sehr starkes betriebliches Co-Management betreibt, anstatt Interessensgegensätze zwischen Kapital und Arbeit zu schärfen oder auch zu politisieren. Und das bedeutet ja wiederum, dass betriebliche Mitbestimmung oder politische Mitbestimmung im Betrieb auf der einen Seite ja erstmal total richtig ist, es sich lohnt, dafür zu kämpfen, und sie auf der anderen Seite ja aber auch wiederum offensichtlich sehr stark einhegt, befriedet, anstatt irgendwie Klassenkämpfe weiter auszuweiten. Und deswegen würde mich zum Abschluss nochmal interessieren, es ist jetzt eine etwas große Frage, was für Lehren du daraus ziehst, sowohl eben mit Blick auf neue, zukünftige sozialistische Gesellschaften, aber auch mit Blick eben auf aktuelle Arbeitskämpfe in der aktuellen Gesellschaft.
Ich denke, dass dieser Ansatz, den wir ganz spontan damals 1989 so verfolgt haben, dass die Zukunft und die Perspektive eigentlich nur darin bestehen könnte, auch nicht nur allgemein Bewegung von unten, sondern auch eine gewerkschaftliche Erneuerung oder eine gewerkschaftliche stärkere Kraft. Das geht nur darüber, dass sie von unten aufgebaut wird, dass die Hierarchien und diese ganze Riesenapparat, der ja, du hast es ja beschrieben, auch auf Sozialpartnerschaft orientiert ist, dass Gewerkschaften viel stärker so einen Bewegungscharakter annehmen, weil ich denke, dass die kleinen und auch ja nicht verkehrten Erneuerungen und Versuche in den jetzigen Apparaten, dass diese Art von Mitwirkung und Mitbestimmung und Basisorientierung nicht werden so erreichen können. Meine Vorstellung wäre, dass wenn es zu einer Bewegung kommt, die einen antikapitalistischen Charakter tragen sollte, dann geht es nur so, dass also nicht nur auf allen anderen Bewegungsebenen, sondern auch bei den Gewerkschaften eine Bewegung von unten einsetzt. Die damalige im Herbst 1989, die ist nicht zu einer Bewegung geworden. Das waren wirklich kleine Mini-Ansätze. Aber man kann schon was daraus lernen. Zum Beispiel, dass die Überlegungen und die Vorstellungen, die damals von uns angestellt wurden, wirklich sehr weit über das hiesige und BRD-Modell generell von Gewerkschaften hinausging. War der Zeitgeist dieser Herbstrevolution. Eine sehr, sehr große Mitbestimmung bei der Produktionsgestaltung, eine große Mitbestimmung bei der Wahl, so hieß es in einem unserer Pläne, bei der Wahl von Betriebsleitern. Ich denke, dass das eine sozialistische oder eine nicht-kapitalistische Bewegung immer so von unten nur funktionieren kann und nicht neue Apparatestrukturen aufbaut, wo dann praktisch von oben eingesetzt wird. Und was dann in dieser Bewegung erreicht wird und was das für Vorstellungen sind, das kann ich nicht sagen. Das muss dann die Bewegung entscheiden.
Come all you poor workers, good news to you, I'll tell. How the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? We're starting our good battle. We know we're sure to win. Because we've got the gun thugs a-looking very thin. Which side are you on? Which side are you on? If you go to Harlan County, there is no neutral there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on?
Come all of you good workers, good news to you I'll tell. Of how the good old union has come in here to dwell.
Which side are you on? Which side are you on?
My daddy was a miner and I'm a miner's son. And I'll stick with the union till every battle's won.
Which side are you on? Which side are you on?
They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair.
Which side are you on? Which side are you on?
Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man?
Which side are you on? Which side are you on?
Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize.
Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?
Was ist ein Wochenende ohne Lora? Was ist diese Stadt ohne Lora? Was bist du ohne Lora? Radio Lora 97,5 Megahertz, Megahertz, Megahertz.
שאו ידידי ודש לחייך בתקווה שתבין את אפריך השמש עפר עד שקורת את הים ואני מפליגה בתוך הקפקפים לאן שיקחו האורות אני שם עם הלקה הליפסטיק ושאר דאווין כי בא לי לרקוד ובא לי שטוי Oh,
No more rules to keep our brain. Only you and שאתה כאן. אתה עוד לא בטוח שמותר, מנסה לברוח חזרה, להסתגר.
Dass es auch eine andere Stimme gibt im Äther.
Radio Lora auf 97,5 MHz.
Garantiert anders.